Herr sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Im Rahmen des Bibelseminars haben wir am Freitag angefangen mit der Krönung Sauls, des ersten Königs Israels. Wir haben von seiner ersten großen Schlacht gegen Ammon gelesen, von seinem eigenwilligen Opfer beim Kampf gegen die Philister und von seinem Kämpfen gegen die umliegenden Länder. Und nun, obwohl Saul noch eine ganze Zeit lang regieren wird, lesen wir bereits von seinem Untergang. Und wie es dazu kam, das wollen wir uns jetzt anschauen in 1. Samuel Kapitel 15. 1. Samuel 15. Ich will also vorne kurz beten mit uns. Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du das Reden, das Hören segnest. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Also 1. Samuel 15. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie zu Tele. 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. Und da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und am allen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Soweit erstmal für den geschichtlichen Rahmen. Samuel überbringt Gottes Auftrag an Saul. An Amalek soll der Bann vollstreckt werden. Das ist ein Gericht, was bereits mehrfach angekündigt ist in der Bibel, zum Beispiel in 5. Mose 25, Abvers 17. Da heißt es: Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen. Alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich von allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt, im Lande, das der Herr dir, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Die Amalekiter waren ein Räuberstamm mit viel Kalkül. Sie sind Israel durch die Wüste gefolgt und haben einen passenden Moment abgewartet. Und als Israel matt und müde war, als sie kein Wasser hatten, griffen sie an und fielen wiederholt über die Nachhut her, über die Schwachen, die Kranken, Alte, Frauen und Kinder. Und in diesen Tagen geschahen gleich zwei Wunder. Gott schenkte zum einen Wasser aus dem Fels, um sein Volk zu stärken, und er schenkte einen Sieg über Amalek. Wir erinnern uns, das war dieser große Kampf, an dem Mose seine Hände emporstreckte, und je höher er seine Hände hob, desto mehr bekam Israel die Oberhand. Und auch damals folgt dieser Beschluss von Gott: Amalek soll um dieser Sünde willen ausgerottet werden. Und nun soll das Urteil endlich vollstreckt werden. Saul soll den Bann an ihnen vollziehen. Das Volk von Amalek wandelt immer noch in den Wegen ihrer Väter. Sie rauben, plündern und morden, und das vornehmlich unter Zivilisten. Saul soll sie in Gottes Auftrag vernichten und mit ihnen alles, was von ihrer Existenz zeugt. Männer, Frauen, Kinder und auch das Vieh soll getötet werden und die Beute soll zerstört werden. Gott ist es, der diesen Krieg führt, der sein Gericht vollstreckt. Und ihm fällt somit auch die Beute zu. Es soll eben nicht nur ein Racheakt der Israeliten sein, die sich dann an ihrem Raubgut bereichern und es ihm mit gleicher Münze heimzahlen, sondern unter anderem sollen sie sich halt nicht bereichern, sondern Gott die Ehre geben und somit auch den ganzen Völkern um sie herum aufzeigen, dass es das Gericht Gottes ist, Gott des Höchsten. Und bei der Frage, warum Gott auch vor Frauen und Kindern nicht Halt macht, bleibt nur zu sagen, dass sie die Taten ihres Volkes mittragen und sich versündigt haben. Es gibt keine Abkehr von den Taten ihrer Männer, ihrer Väter, sondern sie sind es, die sie dabei unterstützen und ihnen quasi den Rücken frei halten. Gott stellt mit der Härte dieses Gerichtes den Israeliten und auch uns vor Augen, wie schrecklich eigentlich dieses endgültige Gericht ist, das jeden Menschen erwartet. Der Tod auf dieser Erde ist nur ein schwaches Bild für die höllischen Qualen, die eigentlich jede noch so kleine Sünde zur Folge hat. Gott hat den Amalekitern 400 Jahre zur Umkehr gegeben. 400 Jahre Gnadenzeit. 400 Jahre, in denen jeder Einzelne, jede Familie, jeder Stamm sich von den bösen Taten abwenden und Gott zuwenden konnte. Wo vielleicht einzelne Menschen Buße getan haben, ist es auch gut möglich, dass Gott sie vor diesem Gericht bewahrt hat. Das sehen wir unter anderem ja auch in den Kenitern. Die lebten eng mit Amalek zusammen in ihrer Nähe und Saul beschwört sie und sagt, sie sollen sich von den Amalekitern fernhalten und von ihnen wegziehen, damit sie nicht mit ihnen vernichtet werden. Und sie folgten diesen Anweisungen. Jeder Amalekiter musste also mitbekommen haben, dass Israel kommen wird, dass Israel Gottes Auftrag ausführen wird, um den Bann an ihnen zu verstrecken. Sie hatten quasi einen Warnschuss. Jetzt wird's ernst. Und dennoch bleiben sie an ihrem Ort und machen mit ihrem gottlosen Treiben weiter. Saul stellt in der Zwischenzeit ein Heer auf, für diese unschöne und ruhmlose Aufgabe, dieses Gericht zu vollstrecken. Und es finden sich 200.000 Mann. Und da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk verstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann nicht vollstrecken, daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Hier stutzt man erstmal. Saul hat den Auftrag, Amalek zu vernichten. Ohne viel hin und her bereitet sich Saul direkt auf diesen Kampf vor. Er zieht los. Er ist offenbar gewillt, Gottes Auftrag ohne Widerworte auszuführen. Alles soll unter den Bann fallen. Alles soll vernichtet werden. Er tötete Männer und Frauen und Kinder und Säuglinge und Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Und das ist ja eigentlich schon fast eine Übertreibung. Eine fast übertrieben detaillierte Auflistung. Töte Mensch und Vieh oder töte alles, was lebt, hätte ja auch vollkommen ausgereicht. Aber Gott macht diese Auflistung klar, wie detailliert und wie akribisch er dabei vorgehen soll. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Wanderer nicht vollstrecken. Auf der einen Seite sehen wir Saul, der sich auf diesen Auftrag ohne Murren vorbereitet. Und auf der anderen Seite handelt er dabei direkt gegen Gottes Willen. Er vergreift sich am Verbannten und versucht, dadurch einen eigenen Vorteil zu erwirtschaften. Gerade am Anfang von Sauls Geschichte, was wir die letzten Tage gehört haben, könnte man ja immer wieder meinen, dass er eigentlich irgendwie das Richtige will. Er eifert sich für Gott und Israel. Und noch im Kapitel zuvor lesen wir, wie bestürzt er darüber war, dass sich das Volk an Gott versündigte, und er baute einen Altar. Aber auch dort kommt schon immer wieder durch, dass Saul nicht mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Einzelne bloße Taten reichen nicht. Wir haben gesehen, Saul verliert sich in religiösen Praktiken. Beim Dienst an Gott kommt es aber auf die Herzenshaltung an. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Es ist eine Frage der Herzenshaltung. Das ist auch der Titel der Predigt, eine Frage der Herzenshaltung. Und das Erste, was wir hier sehen, ist Sauls halbherziger Gehorsam. Sauls halbherziger Gehorsam. Statt Gottes Weisungen bis zum Schluss zu befolgen, sucht Saul seinen Vorteil, seine Bereicherung, und er vollstreckt den Bann nur an dem, was nichts taugte und gering war, und an allen, was voll wert war, verstreckte er den Bann nicht. Im darauffolgenden Kapitel, wo es dann um David geht, lesen wir schon den Satz: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und genau das wird hier schon offenbar. Gott durchschaut Sauls Halbherzigkeit. Und dann ab Vers 10, da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Und darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf am Morgen, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Vor Gott bleibt nichts verborgen. Noch am selben Tag, an dem Saul gegen Amalek kämpfte, spricht Gott mit seinem Propheten. Es reut Gott. Nicht, dass Gott irgendeine Entscheidung bereuen könnte, das wird später explizit erwähnt. Gott, der Allwissende, wusste ja schon im Vorhinein von Sauls Halbherzigkeit. Er war nicht überrascht und Gott wollte auch nicht irgendwie die Zeit zurückdrehen und vielleicht doch lieber jemand anderen als König einsetzen. Gott wusste das alles. Vielmehr ist mit dieser Reue hier ein tiefes Bedauern gemeint, ein Bedauern darüber, dass es so kam, wie es in Gottes Augen schon kommen musste. Denn obwohl Gott Sauls Herz kannte, hat er Saul eine Chance eingeräumt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genauso wie es Gott auch oftmals bei uns tut. Wie ein Vater es oft mit seinem Kind tut. Auch Eltern stellen ihre Kinder schon mal vor Entscheidungen, obwohl sie bereits ahnen, dass das Kind sich anders entscheiden wird, als sie sich das vielleicht denken. Aber diese Freiräume wegzunehmen, würde die Beziehung und auch das Vertrauen in die Eltern langfristig schaden. Und es ist ein Akt der Liebe und Zuneigung, dem Kind eine Entscheidung zuzumuten. Und trotzdem bedauert Gott es, dass Saul sich falsch entschieden hat. Er hat sich von Gott abgewandt und seine Befehle nicht erfüllt. Und nicht nur Gott bedauert das zutiefst, sondern auch Samuel ist ebenfalls im Innersten betroffen. Er ist sogar enttäuscht, und zwar so enttäuscht, dass er zornig wird auf Saul. Er hatte Saul ja selbst zum König gesalbt und war gewissermaßen für ihn verantwortlich. Er fühlte sich ihm auch verbunden, das sehen wir an vielen Stellen. Und in seinem Zorn und seiner Trauer schreit er zum Herrn die ganze Nacht lang. Er sucht möglicherweise im Gebet dann nach Trost und Rat, wie er mit dieser Situation jetzt umgehen soll. Und früh am Morgen, also nach wenig Schlaf, wenn er die ganze Nacht durchgeschrien hat, geht er Saul entgegen. Und wahrscheinlich wird sein Entsetzen dann noch gesteigert, als er erfährt, dass Saul sich ein Siegeszeichen aufgerichtet hat. Samuel auf der einen Seite zutiefst bekümmert und Saul feiert sorglos im Angesicht dieses brutalen Gerichts, welches er vollstrecken musste. Eigentlich müssten Sauls Gedanken um die Heiligkeit Gottes und um seine eigenen Sünden kreisen. Stattdessen begrüßt er Samuel überschwänglich und verkündet stolz: Ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Samuel kommt direkt zur Sache. Doch statt einfach Gottes Urteil zu verkünden, gibt er Saul die Möglichkeit, seinen Fehler einzugestehen. Er stößt ihn geradezu mit der Nase drauf. Die Tiere hätten ja eigentlich tot sein sollen. Und trotzdem kann Samuel sie hören. Saul hätte hier noch die Möglichkeit gehabt, Buße zu tun und seinen Fehler vor Gott einzugestehen, Gottes Urteil als gerecht anzuerkennen und ihm dadurch die Ehre zu geben. Stattdessen bleiben seine Seele und Geist unberührt. Saul ist nicht betroffen und er gibt nur kaltherzige Erklärungen für sein eigensinniges Handeln. Und das ist der zweite Punkt: Nach seinem halbherzigen Gehorsam folgt eine kaltherzige Erklärung. In Vers 15. Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul: Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an. Samuel sprach: Ist's nicht so? Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und verstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Und Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin auf den Weg gezogen, den der Herr mich sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen und die Schafe und die Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Statt Umkehr reitet sich Saul immer weiter hinein. Mit seiner ersten Aussage beweist er ja schon, dass er sich seiner Aufgabe vollstens bewusst war. Er sagt ja, dass er den Bann an allem anderen vollstreckt habe. Also er wusste ganz klar, dass er den Bann zu vollstrecken hat. Er hat Gottes Willen nicht etwa missverstanden oder vergessen, sondern ihm war klipp und klar, was er zu tun hatte. Er ist kaltherzig. Er sieht überhaupt nicht ein, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Er lässt den Tadel nicht an sich heran und antwortet offensichtlich, ohne seine Aussagen, geschweige denn seine Taten, nochmal zu überdenken. Ganz im Gegenteil, er bedient sich der einfachsten und schwächsten Ausrede der Welt. Die anderen sind schuld. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinen Gott. Er lässt das Volk für sich in die Bresche springen. Das Volk verschonte das Vieh. Das Volk, das dem der König Saul vorstand. Er war die Obrigkeit. Auf wessen Wort hätte das Volk denn sonst hören sollen, wenn nicht auf seins? Wenn auf seinen Befehl hin hätte der Bann verstreckt werden müssen, wie man es auch dreht und wendet, Saul bleibt hier der Verantwortliche. Saul versucht aber nicht nur die Verantwortung abzuschütteln, sondern auch die Tat als solche herunterzuspielen. Es ist ja halb so wild, denn das Volk will es ja dem Herrn opfern. Klammer auf, um sich dann an dem Fleisch bereichern zu können, Klammer zu. Durch den Bann ist alles bereits Gott geweiht. Es ist beinahe so, als ob man jemanden die Geldbörse klaut, nur um sie zurückzugeben und dann noch einen Finderlohn zu verlangen. Bevor sich Saul noch weiter um Kopf und Kragen redet, schreitet Samuel ein. Halt ein, ich sage dir, dass der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Samuel beendet vorerst diese schlechten Ausreden und zeigt erstmal die Machtverhältnisse auf. Saul, der sich ja sogar früher selbst für zu klein und unbedeutend hielt, um König zu werden, was er ja auch tatsächlich war, den hat Gott zum König über Israel gesalbt. Gott ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er hat Saul persönlich eingesetzt. Und der Schöpfer der Erde hat seinem Vasallen einen Auftrag erteilt, an Amalek den Bann zu vollstrecken. Saul ist nichts verglichen mit dem Allmächtigen. Und wenn der Schöpfer dieser Welt einen Auftrag erteilt, dann ist dem auch Folge zu leisten. Warum, Saul, warum hast du dennoch der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Trotz dieser eindrücklichen Darstellung immer noch keine Einsicht. Saul bleibt in seinem Herzen kalt. Statt zu erkennen, bleibt er von seiner Unschuld überzeugt. Und wieder hat er alles richtig gemacht und wieder sind die anderen schuld. Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Als ob Agag als König kein Amalekiter gewesen wäre. Auch an ihm hätte der Bann vollstreckt werden müssen. Aber das Volk hat von der Beute genommen und Schaf und Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Nachdem Saul nun wiederholt unbußfertig war, enthüllt Samuel endgültig Sauls Gottlosigkeit und verkündet das Urteil über ihn. Saul ist nicht daran gelegen, Gott zu gehorchen. Er sucht lediglich eine oberflächliche Religiosität. Ein formeller Gottesdienst gehört halt irgendwie zum Leben dazu. Bis zu einem gewissen Punkt lässt Saul sich das sogar auch was kosten. Aber wenn es darum geht, Gott persönlich nachzufolgen, seine Worte zu hören und ihm Gehorsam zu leisten, dann hört es auf. Dann ist er nicht mehr bereit. Dabei ist es das, worauf es ankommt. Auch Jesus sagt in der Bergpredigt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das Imitieren einer Beziehung zu Gott reicht nicht aus. Wer Gottes Wort missachtet und nicht danach handelt, verstrickt sich in Zauberei, Abgötterei und Götzendienst. Er verlässt sich auf viele andere Mächte, die er vermeintlich beeinflussen kann, aber auf den Allmächtigen verlässt er sich nicht. Und so kommt es, dass der Allmächtige ihn verlassen wird. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da Saul sich nicht entsprechend seiner Stellung als von Gott berufener König verhält, wird er wieder erniedrigt und geringer gemacht als zuvor. Und da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Auch hier wieder kaltherzige Erklärungen, die letzten Endes beweisen, dass Saul sein eigenes Dilemma noch nicht erkannt hat. Wieder schickt er das Volk vor, vor dem er sich fürchtet, und wieder sollte es eigentlich das Volk sein, das vor ihm erzittert, wenn er Gottes Anweisungen umsetzt. Selbst wenn er um sein Leben hätte bangen müssen, stellt er dennoch Menschenfurcht vor Gottesfurcht. Und die Lauheit, mit der er hier seine Schuld eingesteht, wird nochmal durch die Bitte unterstrichen. So schnell und knapp, wie er dem Propheten hier an Gottes Statt um Vergebung bittet, so eilig hat er es auch, seine Ehre für dem Volk wiederherzustellen. Samuel soll mit ihm umkehren. Statt im stillen Kämmerchen um Vergebung zu flehen, sucht Saul die Öffentlichkeit mit dem Gesandten Gottes an seiner Seite. Er soll alles den Anschein haben, als sei nichts passiert, als sei alles wie zuvor. Und so muss Samuel die Botschaft wiederholen. Es ist zu viel geschehen. Gott hat Saul als König abgesetzt und schlimmer noch, er hat ihn verworfen. Saul hat keinen Anteil mehr an Gott, an seinen Weisungen, an seiner Führung und an seiner Gnade. Und schweren Herzens scheidet sich hier der Weg von Saul und Samuel und vor allem auch von Saul und Gott. Und das ist der dritte Punkt, schwerherzige Scheidung. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dessen etwas gereuen könnte. Saul, der das ganze Volk um eine Haupteslänge überragt, liegt nun offenbar am Boden und hängt am Rockzipfel des Propheten. Doch selbst dieser letzte Zwirn, diese letzte Verbindung zu Samuel reißt ab. Samuel schont Saul nicht und bekräftigt den Urteilsspruch. Gott hat Saul verworfen. Er wird sich jemand anderen suchen. Einen Mann nach dem Herzen Gottes. Vorerst jemanden, der zwar nicht sinnlos ist, aber der seine Sünde bereut und Gott um Vergebung bitten wird. David. Und später kommt Jesus als sündloser und ewiger König. Und das ist unumstößlich. Es ist gewisslich wahr. Gott kennt keine Lügen und auch kein Bereuen. Sein Wissen ist nicht begrenzt wie das eines Menschen und die Entscheidung wird er nicht mehr zurücknehmen. Gottes Entschluss kann kein Fehler sein und dennoch versucht Saul doch noch irgendetwas an seinem Schicksal zu ändern. Vers 30 dann, Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und wieder eine oberflächliche und falsche Reue Sauls. Auch wenn er schon im Staub liegt und in seinem Verstand schon gebrochen ist, bleibt sein Herz kalt. Er sucht nicht nach Vergebung, sondern zuallererst nach der Ehre. Er bettelt darum, dass Samuel gute Miene zu bösen Spielen macht, bloß nicht auch noch vor dem Volk in Ungnade fallen. Und nun erschrickt der Leser. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Das, was Samuel erst noch verneint hat, tut er jetzt. Hat Samuel sich jetzt doch von dem Geheul des Königs weichklopfen lassen? Nein, im Gegenteil. Samuel gibt hier schweren Herzens jegliche Korrektur des Königs auf. Er gibt ihn dahin auf seinen gottlosen Weg. Trotz seiner Zuneigung zu diesem König kümmert es Samuel nicht mehr, was mit Saul passiert. Saul wurde verworfen. Ein neuer König wird kommen. Samuel nutzt aber die Gelegenheit, um Gottes Auftrag auszuführen, den Saul vermasselt hat. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag ging hin zu ihm, zitternd, und sprach, fürwahr, bitter ist der Tod. Samuel aber sprach, wie dein Schwert Frauen ihre Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Frauen. Und Samuel hieb den Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Samuel vollendet den Bann. Und auch wenn es für uns vielleicht makaber klingt, Samuel zeigt auf, mit welchem Eifer Saul eigentlich hätte vorgehen müssen. Statt einfach nur zu töten, zerstückelt er Agag. Und mit diesem blutigen Treiben beendet Samuel die festliche Siegerstimmung im Volk. So wie nichts von Agag übrig bleibt, so sollte auch eigentlich von dem ganzen Volk Amalek nichts übrig bleiben. Samuel zeigt einmal ganz klar auf, dass Agag in den Sünden seiner Väter verblieben ist. Auch er ist mordend umhergezogen und hat den Tod verdient. Samuel tut es aber nicht in erster Linie, um das Volk zu schocken oder weil es ihm irgendwelche Freude bereiten würde, sondern er tut es vor dem Herrn. Was zählt ist, dass Gottes Gebot erfüllt wird. Was wir auch noch aus dem Buch Esther wissen ist, dass Agag nicht der Einzige war, der aus seinem Hause, der zumindest vorerst dem Gericht entkam. Die Sauls Halbherzigkeit sind offenbar Nachfahren von ihm übrig geblieben und später wurde dadurch im Buch Esther beinahe das Volk Israel ausgelöscht von dem Agagiter Haman. Nur noch die letzten tragischen Worte unseres Textes. Samuel ging hin nach Rama, Saul aber zog hinauf in sein Haus zu Gebär Sauls. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Beide gehen nach Hause. Und auch wenn sie nur wenige Stunden Fußweg auseinander wohnten, sahen sie einander nicht wieder. Erst nach Samuels Tod, als sich Saul noch tiefer in Abgötterei und Okkultismus verloren hat, schaffte es, durch eine Totenbeschwörerin den Geist Samuels wiederzusehen. Saul sucht als letzten Ausweg nach göttlichem Beistand, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber selbst da bleibt die Geschiedenheit bestehen. Weder Gott noch Samuel antworten ihm. Und Samuel bleibt es auch dort nur noch übrig, Gottes Gericht zu verkündigen. Und er sagt ihm klipp und klar, Israel wird verlieren und Saul, du wirst des Todes sterben. Trotz allem trugen Samuel und vor allem Gott Leid um Saul. Es ist keine Freude in ihnen, kein Strahlen im Angesicht jetzt kommender besserer Zeiten. Samuel und Gott sind tief betrübt. Ja, sie mussten sich von Saul scheiden. Saul hat sich von Gott, dem Herrn, schon zuvor losgesagt und nun verlassen sie Saul schweren Herzens. Eine Frage der Herzenshaltung. Saul ist halbherzig. Er hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Er geht sogar los, um ihn auszuführen, doch sein Herz ist auf der Suche nach seinem eigenen Vorteil. Und so weicht er auch nur ein wenig von Gottes Wort ab, um sich selbst zu bereichern, um selbst Gut und Ehre zu bekommen und um den Rückhalt im Volk zu stärken. Und Saul hält sich dabei auch noch für fromm. Natürlich würden wir das anders machen. Wir würden einen direkten Auftrag von Gott niemals biegen oder in Ungehorsam sein dabei. Wir würden ihn haargenau ausführen, oder? Ist das so? Du hilfst vielleicht in der Gemeinde mit. Du betest für deine Geschwister vor Ort und auch in der Ferne. Du kümmerst dich, wo du gebraucht wirst. Alles schön und gut. Aber was sagt dein Herz? Was sind deine Motive dazu? Suchst du Ehre für das, was du für Gott tust? Bist du stolz darauf, als Vorbild voranzugehen? Heimst du dir insgeheim, vielleicht sogar unbewusst, die Lorbeeren ein, die Gott eigentlich gebühren? Gott ist es, der alle gute Werke bereitet hat für uns. Epheser 2, Vers 10. Wir sind die ausführende Gewalt. Forsche nach der Halbherzigkeit in deinem täglichen Gottesdienst und bete es, wie David es getan hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Auch David konnte damals nicht sicher sein, welche Motive er in seinem Herzen hat, und bittet Gott darum um Erkenntnis. Viele Menschen in christlichen Gemeinden sind voller Überzeugung, nach Gottes Willen zu leben, und erkennen ihr falsches Herz nicht. Sie werden eines Tages vor Gott stehen und sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und Gott wird sagen: Ich kenne euch nicht und habe euch nie gekannt. Geht von mir, ihr Übeltäter. Und wenn du erkennst, wo du nicht vollen Herzens Gottes Worte nach Gottes Wort lebst, dann bleib nicht kaltherzig, sondern tu Buße. Auch nachdem Saul bereits von seiner Halbherzigkeit überführt wurde, bleibt er hart. Er gesteht sich seine Schuld nicht ein. Er sucht nach Ausreden und will am liebsten einfach weitermachen wie zuvor. Und wie schnell sind wir dabei, uns diese Ausreden in Gedanken immer wieder zurechtzulegen und immer wieder vorzupredigen, bis wir sie irgendwann tatsächlich glauben. Ich hatte in dem Moment ja gar keine andere Wahl. Wenn ich mich gegen diese Person gestellt hätte, wäre die Beziehung zerbrochen. Das kann Gott ja auch nicht wollen. Und wo Gott uns Erkenntnis unserer Sünden schenkt und uns zur Umkehr ruft, bleiben auch wir oft in unserem Herzen kalt. Wenn du Sünde und Halbherzigkeit erkennst, ersuche Gott um Vergebung und kehr um. Saul tat das nicht. Bei ihm hat sich das Schlimmste aller Schicksale offenbart. Schweren Herzens scheidet Samuel von ihm. Gott hat ihn als König und auch als Himmelsbürger verworfen, weil Saul ihn zuvor verworfen hat. Dass Saul Gottes Auftrag nicht ganz vollstreckt, ist aber nur ein Symptom, nicht die Ursache. Auf Saul trifft das zu, was in Hebräer 6, Vers 4 beschrieben wird. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, dass die himmlischen Gaben und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Saul hatte zum Beispiel damals tatsächlich Anteil an Gottes Geist bekommen. Das lesen wir in 1. Samuel 11, Vers 6. Und auch an Gottes Gaben. Auch wenn das Ganze in einem alttestamentlichen Rahmen passiert ist, wo der Geist nur zeitweise ausgeteilt wurde, Saul hat vieles von Gottes Wort und seinem Wesen begriffen. Er wurde sogar ein Stück weit von Gott verändert. Das lesen wir auch ausdrücklich in 1. Samuel 10. Und dennoch hat es bei ihm nicht zur Umkehr gereicht. Obwohl er mit Gott gelebt und sein Wirken erfahren hat, hat er ihn nie angenommen und in seinem Herzen verworfen. Gott hat daraufhin Sauls Willen nachgegeben und ist auch von ihm gewichen. Und an diesem Punkt hat Gott Sauls Herz verstockt, wie er es auch beim Pharao unter Mose getan hat. Es gab keine Umkehr mehr. Auch wenn Gott erstmal bereit ist, alles zu verzeihen, gibt es einen zu spät. Irgendwann verstockt Gott das Herz und es ist keine Umkehr, keine Buße mehr möglich. Selbst dann nicht, wenn die Menschen an ihrem Zustand verzweifeln, wenn sie ihn bedauern. Es ist unmöglich, sie erneut zur Buße zu führen. Und gerade hier, wo sich die meisten Leute für Christen halten, wir müssen uns immer wieder prüfen. Bist du ungeteilten Herzens bei Gott? Bist du dir seiner Vergebung bewusst? Handelst du vielleicht halbherzig? Bleibt dein Herz kalt, wenn du von deiner Sünde konfrontiert bist? Hast du vielleicht Gott in deinen Gedanken bereits verworfen? Noch ist Zeit, deine Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen. Wer Gott gegenüber kaltherzig bleibt, den wird er schweren Herzens in die Hölle verbannen. Auch dann, wenn du zutiefst bekümmert bist. Noch ist Zeit, deine Beziehung zu Gott ins Reine zu bringen. Bekenne deine Schuld und bitte ihn um Vergebung. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Amen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, du kennst unser Herz. Du siehst, mit welchen Motiven wir handeln. Du weißt, wo wir deinem Wort nicht gehorsam sind, wo wir bewusst und auch unbewusst sündigen. Wir wollen dich bitten, dass du uns ein bußfertiges Herz gibst, was dein Urteil anerkennt. Und wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen nicht verstockst, dass du uns nicht kaltherzig machst, sondern dass wir uns immer wieder zu dir wenden. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du die Vergebung auch zugesichert hast, dass wenn dort, wo jemand wirklich seine Schuld und seine Sünde bekennt, du ihm Vergebung geben wirst. Wir wollen dich bitten, Herr, für die Menschen, die vielleicht auch unter uns sind, die dich noch nicht kennen, die noch nicht zu dir gehören, dass du sie in ihrem Herzen berührst, dass sie dich nicht einfach verwerfen und dass sie diesem schrecklichen Schicksal, das auf sie wartet, noch entkommen. Wir bitten dich, Herr, da um deinen Segen und bitten dich auch, dass du uns gebrauchst, dein Wort zu erfüllen. Amen.
Sing das Lied, lass mich, o Herr, in allen Dingen.